Herr Gries, das sind klangvolle Ankündigungen. Sind sie denn auch hinreichend konkret?
Sie sind zumindest teilweise recht konkret. Überall dort, wo mit einem konkreten Datum gearbeitet wird, zum Beispiel Waffenstillstand zum Ende dieses Jahres, aber Gefangenenaustausch etwa bis dann auch Ende dieses Jahres, aber andere Dinge wie zum Beispiel Truppenentflechtung, der Rückzug verschiedener schwerer Waffen an weiteren Orten bis März. Wenn man sich die Sätze genau durchliest, dann stecken da doch einige Provisionen drin, die dazu führen können, dass man das auch vielleicht noch unter Bedingungen stellt. Also das ist weniger klar formuliert, aber immerhin sind keine roten Linien für beide Seiten nicht überschritten worden. Die Ukraine verzichtet nicht auf Souveränität über diese im Osten liegenden Gebiete und hat einer Föderalisierung eine Absage erteilt. Und Russland verzichtet nicht darauf, den Machtbereich der Separatisten im Osten der Ukraine anzutasten.
Der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kommt eine große Rolle bei diesen Vereinbarungen zu. Sie soll intensiver kontrollieren, mehr Regionen erreichen. Kann die Organisation das überhaupt leisten?
Die OSZE ist eine Organisation, die so stark ist, wie die Mitgliedstaaten ihr das erlauben. Sie benötigt natürlich eine personelle und eine technische Ausstattung, um dort mehr Aufgaben zu übernehmen. Ich halte das für möglich tatsächlich. Aber eine sensible Frage ist die der Sicherheit der OSZE-Beobachter. Es hat in der Vergangenheit auch schon Todesfälle gegeben, weil Mitarbeiter-Beobachter in Schusswechsel geraten sind. Weshalb der Waffenstillstand eine ganz wichtige Voraussetzung ist. Wenn der funktioniert, dann kann auch die Sicherheit der Beobachter besser gewährleistet werden.
Mittelfristig sollen auch schwere Waffen abgezogen werden. Sie haben es angesprochen. Das sind Zwischenmarken, die dann bei früheren Vereinbarungen de facto nicht umgesetzt wurden. Gibt es Anzeichen, dass das diesmal anders laufen kann?
Ja, es stimmt. Es hat oftmals nicht geklappt. Aber jetzt hat es ja in den vergangenen Wochen an drei Orten funktioniert, gegen heftige Kritik übrigens an Präsident Zelensky im Innern der Ukraine. Veteranen, Nationalisten haben heftig protestiert dagegen. Wenn es nun klappt, dann haben wir es mit einem Paradox zu tun, wenn es nun an drei weiteren Orten klappt. Denn die Separatisten müssten ja von der anderen Seite auch ihre schweren Waffen abziehen. Die haben aber hier in Paris gar nicht mitverhandelt. Und Russland streitet üblicherweise jede Weisungsbefugnis gegenüber den Separatisten und den Republiken ab. Wenn sie nun aber Folge leisten, dann wäre der Beweis erbracht, dass es diese Weisungsbefugnis aus Moskau eben doch gibt. Gestern war hier in Paris nicht nur der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, zu Gast, sondern auch einer seiner Vertrauten, Wladislav Surkow. Das ist jemand, der unter EU-Sanktionen steht und im Kreml für die Verwaltung der Separatistenrepubliken zuständig ist. Er durfte gestern in die Europäische Union nach Frankreich, nach Paris einreisen.
Lassen die Beschlüsse denn einen Ausblick zu, wie man die Kernkonflikte angehen will, nämlich mögliche Wahlen und der künftige rechtliche Status in den abtrünnigen ukrainischen Regionen?
Nein, das lassen sie nicht. Gestern war viel von der Steinmeier-Formel die Rede, einmal mehr auch davon, sie in ukrainisches Recht einzubauen. Sie täuscht aber eine Art von Präzision vor, die sie nicht beinhaltet, denn die Steinmeier-Formel regelt nicht die Auflösung der Separatistenarmeen, so wie Kiew es verlangt, und den Abzug der russischen Kräfte. Das ist nach wie vor ungeregelt. Das sind die großen Brocken, die schweren, harten Nüsse, die nicht geknackt worden sind, die vielleicht in Zukunft noch zu knacken sein werden.
Tilko Gries, vielen Dank nach Paris. Und die